Ja, herzlich willkommen zum Gottesdienst auch von mir jetzt nochmal von hier vorne. Wir setzen unsere Predigtreihe fort. Wer genau aufmerksam ist, wir steigen heute in den Text ein, wo Jesus über den See schippert mit seinen Jungs. Und bevor wir dort hier mit einsteigen, da fehlt eine Textpassage, die werden wir nächsten Sonntag machen. Das ist einfach von der Predigtplanung her, sind wir da dazu gekommen. Vielleicht kennt mich nicht jeder hier in der Gemeinde. Mein Name ist Martin Rebafka, ich bin einer der Ältesten hier. Und Roland fragt uns ab und zu, ob wir mal einen Predigtdienst machen dürfen. Und ich mache das sehr gerne. Wenn ich auch so oft im Privatleben bin, ich bei einem Unternehmen angestellt, was viel mit Elektro zu tun hat. Und es ist nicht die Firma Bosch hier in der Region, sondern die Firma Siemens. Und bin dort im Vertrieb tätig. Und habe eine Familie, bin verheiratet mit 3 Kindern und genieße das Leben. Und versucht das alles unter einen Hut zu kriegen. Das ist so ein bisschen, ja, ist herausfordernd, läuft nicht von alleine, kann ich euch sagen. Das, denke ich, ist klar. Heute geht es um diesen Text, den ich eingeleitet habe. Ich sag, wenn jemand mal Beispiele für Stürme braucht, ich bringe euch ein paar mit, habe ich gedacht. Da kann jeder mit seinem persönlichen Leben auch ein Stück weit andocken. Ich bin einfach die Schlagzeilen mal durchgegangen. Stürme des Lebens gab es wortwörtlich in den USA. Letztes Wochenende ist da der Hurricane drüber gegangen. Also die Leute, die können drüber reden, die brauchen gar keine Auslegung vom Bibeltext, sondern die werden den ganz praktisch erleben. Wenn ihr anguckt, in Syrien gab es heiße Diskussionen über Erdogan und Putin, die da plötzlich Vorschläge bringen. Leute, die Stürme ausgelöst haben, der liebe Herr Maaßen, die dann andere Leute in dieser Woche in Wallung gebracht haben, dass sie wirklich losgestürmt sind. Es gibt vielleicht demnächst Stürme, hier auch wieder in Stuttgart, wenn man hier 0-0 eben zu Hause dann drin hat. Ganz viele verschiedene Beispiele. Ich war gestern in Predigtvorbereitung, ich habe ein Foto einfach aus dem Fenster rausgeschossen. Das ist die Häuserreihe gegenüber, wo wir letzte Woche mitbekommen haben, dass jemand gestorben ist dort in dieser Nachbarschaft. Keine Schlagzeile, aber auch Leben, die durcheinander gewirbelt werden und die nicht mehr so verlaufen, wie sie es ursprünglich mal geplant waren. Als ich dann da schon am Fotografieren war, habe ich einfach schräg nach oben fotografiert. Da ist eine Baustelle gerade. Auch sowas kann dann dir dein Leben mal durcheinander wirbeln. Da muss man ein bisschen mit Rigips arbeiten. Und das sind also so Beispiele. Ich denke, wenn ihr in euer eigenes Leben schaut, werdet ihr Beispiele dafür finden, wo es gerade stürmt. Und wie wir durch solche Zeiten durchgeht und wie Jesus durch solche Zeiten durchgeht, das möchte ich mit euch heute Morgen angucken. Möchte mit euch zusammen den Text lesen. Wer mag, darf hier oben mitschauen. Ihr habt manchmal auch vielleicht eure eigene Übersetzung mit dabei. Ich habe die Elberfelder mitgebracht und Stillung des Sturmes. Und als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, so dass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten hinzu und weckten ihn und sprachen: Herr, rette uns, wir kommen um. Und er spricht zu ihnen: Was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf, bedrohte die Winde und den See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten: Was für einer ist dieser, dass er auch die Winde und der See ihm gehorchen? Ein Text, den sehr viele wahrscheinlich im Leben schon mal gehört haben. Und es ist auch nicht so einfach, ist, darüber zu predigen, weil jeder immer schon alles weiß. Und ich möchte gerne mit euch diese Verse ein Stück weit anschauen. Er fängt an, und als er in das Boot gestiegen war, ist eigentlich ein Zusammenhang mit dem, was davor liegt. Wir sind hier in dem Text in Matthäus mit drin. Vielleicht, um euch abzuholen: Jesus war kurz vorher beim Petrus zu Hause. Seine Schwiegermutter war krank, er hat ihr die Hände aufgelegt, er hat sie gesund gemacht, sie hat ihm danach gedient. Und dann ging erst richtig die Post ab, weil dann hat sich das verbreitet. Und sie haben aus dem ganzen Dorf, aus der ganzen Gegend Menschen gebracht, die krank waren, die mit Dämonen besessen waren, und haben sie eigentlich zu Jesus gebracht mit der Bitte, dass er sie heilt. Dann gibt Jesus das Kommando zum Aufbruch und sagt: Auf geht's, jetzt gehen wir weiter. Allerdings müsst ihr so ein bisschen jetzt die Karte von Israel im Kopf haben. Wir sind auf der westlichen Seite, Das See Genezareth, das ist die Seite von Israel. Die östliche Seite ist eigentlich das Land, wo die Heiden leben. Und er sagt, auf geht's, wir fahren rüber. Völlig falsche Richtung. Wenn ihr den Petrus gefragt hättet, was müssen wir jetzt tun? Der würde wahrscheinlich eher sagen, auf geht's, wir gehen nach Jerusalem, ins Machtzentrum, da, wo man was bewegen kann. Jesus sagt, nein, hier gehen wir rüber. Und er geht jetzt aufs Boot. Und jeder aus dieser Menge muss sich jetzt auch ein Stück weit entscheiden, was macht er denn? Viele Leute waren jetzt mit ihm unterwegs, sind jetzt mit ihm durch die Gassen gezogen und sind am Ufer gestanden. Und jetzt geht es für dich als eine Entscheidung. Steigst du jetzt eben mit in dieses Boot ein, zu diesen Jüngern mit dazu, oder bleibst du eben hier am Ufer, gehst wieder nach Hause? Und das, denke ich, ist diese Situation, mit der dieser Text anfängt. Und ich möchte dort auch später nochmal zurückkommen auf diese Entscheidung, die dort an diesem Ufer passiert. Und als sie dann eben losfahren, im Vers 24, kommt eben dieser heftige Sturm auf und die Wellen brechen rein. Es war ganz interessant, wir haben Michi und ich vorher vor dem Gottesdienst uns getroffen zum Beten. Du warst vor 4 Jahren, 2013 in Israel und an diesem See mit dranen und sie haben eben auch über diesen Text dann drüber gesprochen und es kam wirklich sehr, sehr plötzlich genau so eine Situation auf. Hängt ein bisschen mit der Geografie hier zusammen. Man kann das immer alles so schön wissenschaftlich erklären. Ja, da gibt es eben der See Genezareth, das ist 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Es gibt ein Gebirge darüber und da gibt es dann sogenannte Fallwinde und das sind bestimmte Täler so geschnitten, dass das quasi wie ein Trichter ist und wie ein Verstärker und dann schlagen die ziemlich lokal auf diesem See plötzlich auf. Das ist so rein wissenschaftlich die Erklärung dazu. Spannend finde ich darum, warum Gott genau dann das zulässt, in dem Moment, wo die Jünger eben über diesen See tuckern, dass das vom Timing her dann da genau drauf kommt. Und deswegen ist diese Erklärung von den Wissenschaftlern ganz interessant. Aber eigentlich verwundert mich immer noch mehr das Timing. Wenn wir uns mal ein bisschen umgucken jetzt in diesem Boot, wer ist denn da mit an Bord? Dann sind wir relativ am Anfang von diesem Matthäus-Evangelium und davor hat auch Jesus sich verschiedene Leute um sich geholt und die Jünger, die er dort nennt, die 12, die er da halt rausgesucht hat, davon sind mindestens 4 Fischer. Das heißt, Menschen, die sich wirklich in diesem Gebiet vollkommen auskennen. Da wissen die genau Bescheid. Es ist ihr ganzes Leben, die haben ihren Verdienst dort gehabt, die haben dort gearbeitet da drinnen, die wissen genau, was sie zu tun haben. Das sind Profis. Profis, die endlich einmal sich hier reinhängen und das, was sie können, Jesus zur Verfügung stellen. Der Vers endet aber dann damit, er aber schlief. Und da fragt man sich schon, warum? Ich glaube, er schlief wirklich, weil diese 4 Jungs zum Beispiel an Bord waren. Und er hat gesagt, die haben es ja im Griff. Kann ich mich auch mal zurücklehnen? Vielleicht haben sie, es ist alles jetzt Spekulation, was ich sage. Von dem her ist es jetzt auch ein bisschen, ja, darf sich jeder auf seiner eigenen Vorstellungskraft das ausmalen, was da ist. Ob sie ihm gesagt hat, du hast jetzt so viel gemacht, leg dich da hinten hin. Das ist alles Interpretationsspielraum. Ich denke, das ist auch nicht ganz Entscheidendes. Und jetzt kommt plötzlich dieser Sturm auf. Und ich denke, hier passiert wirklich ein krasser Unterschied, den die Fischer auch unterschätzt haben. Sie kennen diesen See. Sie waren zigmal draußen, sie waren jahrelang draußen. Sie kennen wahrscheinlich auch diese Winde. Dass dieses Timing jetzt kommt, ist für mich der Punkt, dass es einen Unterschied gibt, ob ich fischen gehe oder ob ich Menschen fischen gehe. Jesus ist ja nicht zum Spaß über diesen See gefahren, sondern er hat gesagt, ich will dort rüber. Ich will dort auf die andere Seite. Und an der Stelle tritt wirklich ein Gegner auf, der da was dagegen hat. Und ich glaube, der lässt das genau zu. Und die Jünger spüren das jetzt irgendwo, dass der Teufel an der Stelle wirklich mit Kraft aktiv dagegen geht. Und sie merken, wie sie jetzt mit ihrer Kraft das eigentlich nicht mehr packen. Ich denke, solche Dinge kann man auch mal wirklich selber aus dem eigenen Leben erzählen. Auch wir haben als Gemeindeleitung erleben solche Dinge immer wieder. Wir haben darüber auch mal berichtet. Das ist jetzt ein Beispiel, wo ich gar nicht groß rausholen oder lange zurückholen würde. Das war dieses Jahr im April, als wir diese Räume in der Marienstraße 12 abgeben mussten. Ja. Du hast so ein Thema vorbereitet, wir mussten dort raus damit drin und plötzlich sind wir mit Forderungen des Mieters konfrontiert, dass wir Dinge nicht richtig vom Baurechtsamt geregelt haben, dass Forderungen auf uns zukommen in sechsstelligen Höhen, die mit drinnen sind und wir wollen nur ausziehen. Dinge, wo du plötzlich unter Druck kommst, das ist ein Beispiel, was wir als Team erlebt haben und die Welt nicht verstehen. Und dann kommt eigentlich der Gipfel in der Geschichte, wo du selber dann dran verzweifelst und Jesus pennt. Jesus pennt, sitzt hinten im Stift drin, du bist am Rotieren, du bist am Absaufen. Auch wir als Gemeindeleitung können wirklich sagen, in dieser Situation haben wir das uns nicht nur vorgemalt, sondern wirklich gespürt auch. Vielleicht hast du in deinem Leben, das kannst du das vergleichen irgendwo, dass du sagen kannst, ich bin jetzt an einer Grenze angekommen. Es gibt Ausleger, die finden hier Erklärungen, warum das so ist. Ich finde es einfach nur ein Hammer. Ich finde es einfach nur ein Hammer, wie das dasteht. Die Jünger gehen dann eben einen Schritt weiter. Sie gehen auf ihn zu. Sie wissen nichts mehr anderes zu tun. Wecken ihn auf, sprachen, Herr, rette uns. Wir kommen jetzt um. Aber Jesus sagt zu ihnen, warum habt ihr denn solche Angst, ihr Kleingläubigen? Jetzt ist die Kontrolle weg. Jetzt ist das, was sie, wo sie eigentlich Profis sind, ist ihnen entglitten. Die Erfahrung, dass sie jetzt Fischer sind, ist komplett aufgebraucht. Sie greifen sich an jedem Strohhalm, der jetzt noch zu kriegen ist. Und Jesus reagiert hier völlig anders. Also wenn ich mir überlegt hätte, ich hätte den Dialog anders geschrieben. Also wenn ich jetzt wirklich, ich kann relativ gut schlafen und fast überall. Ja? Wenn die mich jetzt geweckt hätten, hätte ich als Erster gefragt, warum habt ihr mich denn jetzt schon früher geweckt? Hätte ich zum Beispiel geantwortet. Dann hätten wir vielleicht schon früher was machen können. Und ich wäre niemals auf die Idee gekommen, jetzt in dem Moment, wo der Sturm ist, darüber das in Verbindung zu bringen, was das mit Glauben zu tun hat. Also so mein erster Impuls da drinnen. Und ich glaube, da komme ich wieder auf diesen Punkt zurück. Es geht hier auch nicht darum, von West nach Ost zu fahren, vom Westufer ans Ostufer. Sondern es geht darum, dass Jesus zu Nichterreichten geht. Und dass genau deshalb hier dieser Punkt ist und für mich ein Indikator, dass es hier um was ganz anderes geht. Und dass es bei uns in der Gemeinde auch nicht darum geht, einfach eine Mietfläche abzugeben. Sondern es war was ganz anderes dahinter, aber wir haben es nicht gesehen. Und Jesus entblättert an der Stelle schon auch unseren eigenen Glauben, meinen Glauben immer wieder. Jesus nimmt sich diese Sachen an. Er kümmert sich darum, er hat uns auch in dieser Situation sehr geholfen, weiterzukommen. Aber es ist auch nicht sein Hauptding, was er macht. Er ist hier gekommen, um zu retten. Von dem, was uns nicht mehr möglich ist, das heißt den Zugang zu Gott. Das ist sein Ding, was ihn prägt. Deswegen kommt er dort mit dem Glauben. Dann steht er auf, weist Wind und Wellen zurecht. Und es kommt eine große Stille. Und die Leute fragen voll Erstaunen, wer ist denn das, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Wir müssen dort ein bisschen aufpassen. Wir gucken diese Jesus-Geschichte immer ganz vom Ende an. Wir wissen, was jetzt passiert ist oder was am Ende passiert. Wir wissen, dass das Kreuz kommt, wir wissen, dass die Auferstehung kommt, wir wissen, dass die, dann Apostelgeschichte. Ihr müsst euch mal in diese Geschichte reinschauen. Wie haben die Jünger Jesus bis heute erlebt? Jesus kommt aus einer krassen Verwandtschaft. Sein Spezel, Johannes der Täufer, aufgestiegen, ganz populär in Israel, Kopf ab. Er ist anscheinend ein mega Schlauer, die Bergpredigt. Er bringt politische Zusammenhänge und die Schrift zusammen, wie es bisher keiner gemacht hat. Da haben sie ihn erlebt. Er begeistert Leute, er geht ans Ufer hin und sagt, du bist mein Mann, du bist meine Frau, pack deine Sachen, komm mit mir mit. Er hat Leute gesund gemacht, vorhin diese Heilungen, die drinnen waren. Er hat mit Pharisäern rumdiskutiert, mit Feinden. Er kümmert sich um die Randgruppen. Frauen hat er mit drin, die in der Gesellschaft ganz am Rand standen. Die nimmt er plötzlich in den Mittelpunkt mit rein. Und mit diesem Jesus sind die Jünger ins Boot gestiegen, mit diesem Bild. Er sagt, boah, das ist ein cooler Typ, da bewegt sich etwas. Und deshalb ist für sie jetzt auch diese Dimension mit Wind und Wellen ein ganz anderer, da kommt jetzt was rein, wo sie Jesus bis überhaupt nicht gesehen haben. Wir sind in einer Serie drin um Heilung. Da war jetzt keiner, den man hätte heilen müssen. Da ist jetzt keiner. Wir haben eine Leprakranke hier drinnen gehabt. Die Schwiegermutter, die hohes Fieber hatte. Hier ist offenbar nichts Körperliches, was dran ist. Und doch sitzen die Jünger am Ende im Boot drin und fragen sich, wer ist das eigentlich? Und da entsteht für mich der Punkt, dass dort eine wirkliche Verwandlung entstanden ist in den Jüngern zu ihrer Beziehung zu diesem Jesus. Woher kommt denn eigentlich diese Verwandlung? Ich mache das an diesen vier Jüngern da fest, die als Fischer reinkommen und die sagen, okay, ich kann hier mein Know-how reinbringen, mein Wissen, ich kann Jesus damit dienen. Und auch diesen Glauben sagen, auch im geistlichen Dienst kann ich hergehen und sagen, ich schaffe das, ich mache das. Ich kann das übertragen auf diese Raumsituation, ich arbeite im Vertrieb, ich weiß ungefähr, wie man mit Verträgen ein bisschen umgeht, hab da ein bisschen Verständnis mit drin und du haust dich da rein und sagst, ich mache das. Woher kommt es? Hat uns Gott so gemacht, dass wir so sind, dass wir unsere eigenen Gaben reinhauen und das tun? Ich glaube, dass, und ich habe für mich eine Erklärung gefunden in einem Bibeltext mit drin, die sehr, sehr weit am Anfang eigentlich steht und die ich mir immer wieder zu eigen mache. Das fängt eigentlich im Garten Eden damit an, dass Gott die Schöpfung gemacht hat und dann im 1. Mose, Kapitel 2, Vers 17, kommt es zu dieser Situation, dass Adam und Eva vor dem Baum stehen, dem Baum der Erkenntnis. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten, des Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Was hat das damit zu tun? In dem Moment ist Adam und Eva in dem Paradies mit drinnen und sie haben den Auftrag gekriegt von Gott, über die Schöpfung Ordnung zu halten, die zu verwalten, sie zu nutzen. Adam und Eva werden darin versorgt. Es steht nicht drin, dass die sich darum gekümmert haben, eine Jagdhütte zu machen und Vorräte anzulegen und irgendwelche Räucherfleisch zu machen für den Winter, wenn es dann irgendwie mal hart wird. Das steht nicht drin, sondern sie werden von Gott dort versorgt. Und dieser Schritt an diesen Baum hin, diese Erkenntnis des Guten und des Bösen zu nehmen, bringt die Leute auch daran, mich persönlich zu sagen, ich weiß, was richtig ist und was falsch ist und damit kann ich auch machen und handeln danach. Und das ist auch der Punkt, wo die Jünger jetzt in diesem Boot mit drinnen sitzen und sagen, ich kann machen. Ich kann auch so sein wie Gott und kann das auch in den geistlichen Dienst mit reinpacken. Hier gründen wir eigentlich unsere eigene Religion ein Stück weit, an die wir glauben, an die Kraft, die in uns drinsteckt, an so das, was wir halt hinbringen. Und eigentlich ist es die Schwabenpredigt schlechthin, weil wir als Schwaben das zur Vollendung bringen. Schaffe, schaffe, Häuslebauer, wir können das tun. Und wir tun das auch. Wir trennen das manchmal nicht so scharf im privaten Leben oder dann auch in dem geistlichen Dienst, wie du etwas angehst zu Hause, dass du das machen kannst. Und genau das zerbricht auf dem See bei den Jüngern. Diese Machbarkeit, diesen Willen, diese Ärmel hochzukrempeln, genau das zerbricht da drinnen. Der Punkt, worauf ich an der Stelle gekommen bin, ist, dass geschrieben steht, ich habe vorhin den Text auch in einer anderen Übersetzung gelesen, dass die Jünger Angst hatten. Angst ist das Gefühl vom völligen Kontrollverlust. Wenn du im freien Fall fällst. Aber Jesus ist an der Stelle kein Zerstörer, der also jetzt mein Bild kaputt haut in Stücke. Er hinterlässt da keinen Schuttberg oder ein Vakuum. Dass er sagt, das muss er jetzt erstmal lernen. sondern in dem Text kehrt Stille ein. Es ist einfach still. Und wenn du persönlich aus so einer geistlichen Situation reinkommst, dann wirst du diese Stille nicht als Leere oder Vakuum empfinden, sondern als tiefen Frieden. Und das, was Gott uns hier Anteil haben lässt, ist, dass er geistliche Stürme stillt und uns wirklich Frieden schenkt. Das ist das, was ich euch mitgeben kann. Es gibt Beispiele, die das passt so gut, weil wir es halt vorher hier auch hatten. Bei der Nachbesetzung der Stelle von der Heidi hatten wir auch eine ähnliche Situation mit drinnen. Wir hatten alles geplant, Bewerbungsgespräche mit drinnen. Und plötzlich hat sich nochmal was geändert. Und wir hatten ein Gemeindeleitungsmeeting, es war das erste nach dem Sommer, wo wir irgendwie überlegt haben, Mensch, wie gehen wir jetzt mit dieser Änderung rum? Und wir standen vor einer Situation, dass dieses Dreigestirn hier so nicht positioniert war. Und ich habe gesagt, das wird eine Katastrophe. Wir laufen in die nächsten Monate rein und wissen nicht, wie wir es stemmen sollen. Und wir sind aus der Gemeindeleitung auseinandergegangen und haben gesagt, wir wissen nicht mehr weiter. Und innerhalb von 36 Stunden hat sich das Thema aufgetan und geändert, wie es keiner von uns vorher gesehen hat. Und es kam Frieden rein. Es kommt wirklich Frieden rein. Es klingt vielleicht manchmal jetzt ein bisschen komisch, was ich hier vorne alles erzähle. Ich möchte euch an diesem Punkt, das ist so ein bisschen der Kern, den ich euch als Message mitgeben möchte. Dieses Thema Machbarkeit und das, wo Gott uns befreit im geistlichen Dienst. Und ich möchte euch zwei Anwendungen mitgeben, die ein bisschen das übertragen. Was tue ich denn jetzt draus? Bisher war es viel Schlaues. Jetzt braucht man das irgendwie noch ein bisschen zum praktisch Umsetzen. Und der erste Punkt ist ein Stück weit, den ich euch mitgeben möchte. Ich glaube, dass Gott uns als Menschen geschaffen hat mit einem freien Willen. Jetzt kommen wir wieder an das Ufer zurück. An dieses Ufer, in diesem Moment, wo jeder entscheiden kann, gehe ich jetzt mit in dieses Boot rein, gehe ich auf dieses geistliche Abenteuer mit oder sage ich, nö, ich mache jetzt was anderes. Warum hat Gott das so gemacht? Ich glaube ganz einfach, ich habe ein Beispiel euch mitgebracht. Wie würdet ihr denn gerne Geburtstag feiern? Bei mir ist es jetzt noch nicht so lange her, dass ich Geburtstag hatte. Könnt ihr mal einmal weiter switchen? Folie. Ich habe zwei Bilder mitgebracht. Beides Geburtstag feiern. Beides Geburtstag feiern. Der eine vom Kim Jong-un, 100 Jahre. Die andere von meinem Sohnemann, wie er mit seinen Jungs durch den Wald stromert. Ich glaube, Gott hat uns wirklich diesen freien Willen gegeben, weil er Leute haben will, die freiwillig zu ihm kommen, die von ganzem Herzen zu ihm kommen und die keinen Marschbefehl bekommen, zu erscheinen. Jesus macht uns da ein Angebot dazu, zu sagen, geh mit oder wer mit mir mit will, der steigt eben mit ins Boot ein. Er bietet quasi unseren Rat an, er bietet uns Freundschaft an, aber er gibt uns keine Befehle. Und er bietet auch seine Rettung an. Und egal für welchen Weg du dich entscheidest, lässt sich auch Gott von dir erreichen. Das glaube ich auch. Wenn du am Ufer umgedreht bist, bist du jetzt bei Jesus nicht raus. Das sind halt dann meistens so diese Erlebnisse, wenn ich selber ein Stück Weg gehe. Auch ich treffe in meinem Leben Entscheidungen, wo ich sage, das mache ich jetzt mal so rum. Das geht manchmal total gut, aber es gibt auch so das ein oder andere Erlebnis, wo ich dann Jesus in den Ohren lege und sage, oh, jetzt muss ich mal helfen. Jetzt bin ich in den Graben gefallen, jetzt bin ich im Gebüsch drinne. Hol mich raus. Und auch Jesus wird sich dort nicht davor verschließen. Und am anderen ist es, wo du Jesus auch wirklich ganz eng mitnimmst in dein Boot mit rein, wo du mit ihm gehst. Deshalb so die erste Anwendung, I did it my way. Diese Entscheidung, die du triffst, frag dich momentan, gehst du auf einen Weg, wo du sagst, ich will Jesus nachfolgen, ich gehe Jesus diese Schritte hier ran? Oder wie Frank Sinatra am Ende sagt, ich habe es auf meine Art gemacht. Ich möchte euch darum bitten, wirklich dort sauber mit euren Entscheidungen umzugehen. Und ihr dürft Entscheidungen auch selber treffen. Dazu hat euch Gott einen eigenen Kopf gegeben. Aber dann liegt ihm nicht in die Ohren, dass dann nachher irgendwie was groß schiefgelaufen ist. Er wird sich darum kümmern. Ich möchte ein Beispiel bringen aus meinem eigenen Leben. Wir haben 2009, haben wir zwei Kinder gehabt. Jonas ist da gerade frisch auf die Welt gekommen. Hatte ich ein Angebot vom Beruflichen her, dass ich in Erlangen einen Job bekommen kann. Und ich hätte ihn tierisch gerne gemacht. Es war eine tolle Aufgabe. Aber ich hätte Wochenend pendeln müssen oder unter der Woche eben dort gewesen, pendeln. Wir hatten ein Haus gekauft und es war alles frisch. Und es hätte einfach nicht zusammengepasst. Und an der Stelle war es dann, mache ich das Thema mit allen Konsequenzen mit drin? Potenzial relativ hoch, dass ich einen Hilferuf irgendwann absetzen werde? Oder treffe ich jetzt wirklich eine Entscheidung, lehne diesen Job ab und sage, ich mache es nicht, weil ich momentan andere Themen in einer anderen Priorität sehe? Das sind so Entscheidungen, die ich mir in meinem persönlichen Leben vor Augen habe, wenn ich diesen Bibeltext sehe und die Leute am Ufer stehe. Das möchte ich gerne euch mitnehmen und ihr habt in eurem Leben auch solche Uferentscheidungen, wo ihr sagt, ich mache es auf meinem Weg oder ich folge Jesus an der Stelle nach. Das Zweite ist, ich möchte noch mal einen Blick auf diese Anwendung mit reingeben, diese Fischer, die in diese Geschichte mit reinkommen. Wenn wir uns für Jesus einsetzen mit unseren Gaben, dann birgt es auch manchmal die Gefahr, das aus deiner Kraft zu tun, weil du ja weißt, wie es läuft. Kinder großzuziehen ist halt auch nicht nur eine Aufgabe, die einfach so geht. Da gibt es dann Leute, die sind sehr erfahren, die wissen das. Die Beruf haben, die Erzieherin sind. Die können das dann relativ dann gut auch machen, sagen, ja klar weiß ich, wie ich das dann hinbekomme. Meine Frau hat einen medizinischen Hintergrund. Die wartet immer, also die weiß auch recht viel, aber ganz zum Schluss sage ich dann, jetzt gehen wir doch mal zum Arzt. Also man macht wirklich viel, einfach ist ja auch okay, dass du das einsetzt, aber ich denke, diese Grenze ist dann wirklich wichtig, das zu sehen. Das sind jetzt alltägliche Beispiele, das Gleiche wirst du auch sagen in der Erziehung, wie lebe ich denn das zu Hause, dass Gott da seinen Platz drinnen hat. Das ist unheimlich schwierig. Und an der Stelle möchte ich euch etwas weitergeben. Und dazu möchte ich euch nochmal bitten, dass ihr euch den Text nochmal in Erinnerung führt. Was bei euch hängen geblieben ist, als ihr diesen Text gesehen habt, an welchem Wort seid ihr als erstes hängen geblieben? Vers 23 ging das los. Ich bin an vielen Worten hängen geblieben, aber ich habe eines überlesen. Das geht ja, Jesus steigt in das Boot hinein und ich habe ein Wort überlesen und das ist das Thema Folgen in diesem Text. Und das ist, glaube ich, der große Schlüssel, den ich euch gerne weitergeben möchte. Jesus sagt zu diesem geistlichen Punkt, follow me. Und wenn ihr es jetzt mal dieses Bild hier benutzt, dann sind die Jünger genau an diesem Follow-Me-Fahrzeug, die Fischer, an dem Follow-Me-Fahrzeug vorbeimarschiert. Die sind nämlich ins Boot eingestiegen und sagen, brauchen wir nicht, wir wissen, wie der See funktioniert. Und geistliche Nachfolge ist eben nicht vorne rausrennen. Das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Ich persönlich bin so ein Wettkampftyp. Also ich bin immer einer, der Wie schnell kann man was machen, wenn man eine Wanderung, die ausgeschrieben ist mit 3 Stunden, dann kann man die auch 2:45 laufen oder... Ich bin immer einer, der sehr schnell einfach nach rechts, links guckt. Wie macht es der Nachbar? Oder so bin ich einfach, ich weiß nicht, ob ich das freiwillig bin oder irgendwie steckt es halt in mir drin. Und damit bin ich wirklich immer einer, der grandios dabei ist, dieses Follow-Me-Fahrzeug zu überholen. Und ich möchte euch ein Ding weitergeben, das euch helfen kann, an der Stelle treu zu sein oder die richtige Haltung, die richtige Position einzunehmen. Und das ist ein Punkt, den Roland jetzt übers letzte halbe Jahr immer wieder eingestreut hat und wo ich gemerkt habe, mir hilft das unheimlich, hier Ordnung zu halten. Wo ist das Fahrzeug? Wo bin ich? Ersetzt mal das Fahrzeug. Wo ist Jesus? Wo bin ich? Wo ist meine Herausforderung? Also diese Reihenfolge. Und das ist das Vaterunser. Ich habe euch das einfach mal rauskopiert und ein bisschen, jetzt brauche ich die Deutschlehrer, Personalpronomen, heißen die so, die habe ich mal angemalt. Da kommt ganz wenig drin vor von ich, mich, meiner, mir, sondern von, das Gelb kann ich kaum lesen, merke ich gerade, oder könnt ihr es? Weil es weiß ist, da steht du, dein, dann wenn, dann kommt irgendwo unser drin oder ihr, euer, aber ich oder mich kommt ganz selten vor. Und dieses Gebet über diese Situation auszusprechen, hilft mir, genau diese Positionierung hinzubekommen. Es geht also in der, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wenn ich das mir selber aufbinde, wird das extrem schwierig. Wenn ich meinen Beruf angehe, wie ich meine Nachbarschaft pflege, wie ich mit meiner Familie lebe, in der Verwandtschaft, da werde ich mich unheimlich schwer tun. Aber dieses Gebet darüber auszusprechen, gibt die Ordnung rein, mich hinter Jesus einzustellen. Für den einen oder anderen, wenn ich so ein Sportmensch bin, möchte ich noch ein Beispiel mit reinbringen. Ich habe so vor den letzten 2 Jahren einen Sport entdeckt, den ich gerne mag. Das ist American Football. Heute Abend, 19 Uhr, kommt wieder das nächste Spiel. Mal gucken, dass wir Predigt gut durchkommen. Kann ja wieder gucken. An dem ich auch wirklich sowas nochmal gelernt habe, was dort unheimlich wichtig ist, diese Ordnung mit drin zu haben, wo stehe ich, wo ist derjenige, der mir hilft und wo ist mein Problem. Ich habe euch einfach ein Bild mal mitgebracht, wer kennt sich ein bisschen mit Football aus, weiß, um was es geht. Hier, also ein paar Einzelne gibt es schon. Ich habe euch hier so ein Footballfeld, da gibt es also diese weiß-gelbe Mannschaft und es gibt diese rot-weißen, die da auf dem Feld stehen. Und die stehen jetzt quasi vor einem Start von so einer Angriffssituation. Und ich habe euch den einen weiß-gelben mal so ein bisschen heller gemacht. Das ist der Wichtige. Das ist derjenige. In dieser Linie vorne seht ihr einen, der so vielleicht einen halben Meter weiter vorne steht. Der hat jetzt den Ball und auf das Kommando von dem anderen wirft er ihn nach hinten. Wenn der Quarterback seine Reihe da vorne nicht sauber organisiert, dann machen ihn diese Rot-Weißen schlichtweg platt. Das sind Menschen mit 2 Meter Größe und 130 bis 150 Kilo und die können Gas geben. Und er braucht eine ganz saubere Ordnung mit drinnen, damit er den Freiraum bekommt, seinen Dienst zu tun. Wenn er sagt, brauchen wir nicht, könnt ihr alle weggehen, ich nehme den Ball, ich schmeiße den gleich hinten rein, dann wird es überhaupt nicht funktionieren. Und das war für mich ein Beispiel, die organisieren das dann ich kürze es hier an der Stelle ab. Ich denke, das Bild könnt ihr mitnehmen. Wer Lust hat, kann sowas dann heute Abend mal reinzappen. Da seht ihr das Ganze, eine ganz klare Ordnung mit drin, wo die immer darauf achten, einen Fehler, den die machen, und man versucht sich gegenseitig auszutricksen, bricht dieses Thema zusammen und du bist handlungsunfähig. Das möchte ich euch aus dieser Geschichte mitnehmen. Heilung. Ich habe es in der Überschrift drinnen gehabt, es gibt eine Heilung eigentlich zu einem gesunden Gottesvertrauen. Das bewirkt Jesus in dieser Geschichte. Und das ist mein Wunsch an euch, das weiterzugeben, sagen, da steckt der Schatz drin. Ich habe das persönlich erlebt, ich habe ein paar Beispiele eingestreut von mir aus dem privaten Leben heraus und auch aus der Situation heraus, die wir im Dienst als Gemeindeleitung auch immer wieder erleben. Jesus ist daran interessiert, wirklich diesen Glauben an uns selbst einzuordnen, auch ein Stück weit zu zerschlagen. Aber er gibt uns einen Frieden daran. Er hält uns wirklich Anteil daran. Wie könnt ihr das tun? Ist wirklich an der Stelle, schaut, dass ihr diese Positionierung hinkriegt, dass ihr Jesus in eure Themen mit reinnimmt. Wir werden nach dem Gottesdienst das Gebetsteam hier haben. Das ist für euch echt die Chance, Jesus einzuladen, so pass auf, ich stecke in der Situation, geh du voran an der Stelle, wo laufe ich dir hinterher, wo gehst du voran, ich will dir folgen. Und das andere ist auch, bitte beachtet eure Entscheidungen, die ihr trefft. Steigt ihr ins Boot ein, sagt, ich gehe geistlich, ich gehe Jesus hinterher oder an bestimmten Stellen, nee, ich laufe selber. Das sind meine zwei Punkte, mein Wunsch an euch. Und ich bin froh, dass wir jetzt im Gottesdienst heute Abend mal feiern können. Dass wir das mit drin haben. Da kannst du diese Situation, die du vor Augen hast, wo du in deinem Leben gerade momentan drin bist, die kannst du jetzt mit Gott wirklich in Verbindung treten damit. Ich würde gerne jetzt zum Abschluss vom Gottesdienst beten für vielleicht die nächsten Minuten oder Zeit, dass du mit ihm reden kannst über dieses Thema. Die Abendmahlleute dürfen gerne schon mal Brot und Saft holen. Und wer mag, darf aufstehen dazu. Jesus, und ich danke dir, dass du uns einen Bibeltext gibst, der so nah an unserem Leben dran ist, der so echt ist. Und dass wir dort greifen und erfassen können, ja, dass du ganz tief an die Wurzeln ran willst. Es geht hier nicht darum, dass das Boot sauber rübergekommen ist, sondern dass wir unser Vertrauen voll auf dich setzen. Dass wir mit unseren Gaben, die in deinen Dienst reinbringen, aber hinter dich stellen. Danke für diese Ordnung damit drinnen. Herr, und ich möchte dich darum bitten, dass diese Punkte, wo ich mein Leben verfahren habe, auch in eine Sackgasse mit rein. Herr, führt du dort einen Weg dorthin, wie wir da einfach in die Spur reinkommen können. Herr, und ich habe das so oft erlebt, dass du der Gott bist, der da nie Nein sagt, einen rauszuholen. Ich habe wirklich nie das erlebt. Sondern du hast immer eine Idee gehabt. Du hast immer gesagt, wenn man Hilfe gerufen hat, dann warst du da. Herr, und ich danke dir dafür, dass du uns rausholst, aber auch an den Schritten, wo wir im Leben stehen, eine Entscheidung zu treffen haben. Herr, geh du voran. Du hast gesagt, ich fahre über den See, du bist in das Boot gegangen. Und gib uns den Mut, gib mir den Mut, auch den Schritt ins Boot zu tun. Dir hinterher. Jesus, und ich wünsche mir da einfach Kraft in unserem Herzen, in unserem Willen mit drinnen, diese Entscheidungen so zu tun. Dass wir unser Vertrauen auf dich setzen. In Jesu Namen. Amen.